Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Stefan Bachmann inszeniert am Frankfurter Schauspiel ein neues Stück von Elfriede Jelinek.
Was ich sage, verstehe ich. Jeder versteht es, denn wenn ich es verstehe, versteht es jeder. Ich bin jeder.
Die Premierenkritik von Lärm, Blinde sehen. Was ich sagen wollte, hören Sie gleich bei uns. Und auch wie Richard Siegels neue Choreografie Xerox Volume 2 in Köln getanzt wurde. Und dann noch ein Wort zum Tourauftakt von Rammstein im Leipzig. Auf Monumentalästhetik muss man gefasst sein und ein echtes Gewitter gab's dazu. Bei den Mülheimer Theatertagen bricht Elfriede Jelinek gerade wieder einen Rekord. Zum 21. Mal hat ein Text von ihr eine Einladung zum Stücke-Wettbewerb erhalten. Gespielt wird Lärm, Blinde sehen, in der Regie von Karin Bayer. Auch Frank Castorf hat den Wortschwall aus Nachrichten, Analysen und Verschwörungsnarrativen rund um die Covid-19-Pandemie schon inszeniert in Wien an der Burg. Und nun tritt Stefan Bachmann in Frankfurt an. Lärm, dieses Wort steht ganz allein im Titel und so rhythmisch wird auf der Bühne gesprochen.
Dieser Lärm ist wie eine Geschwulst, es ist anschwellender Lärm, dieser aufgeblähte Leib, der diesmal in diesem Fall einen Fall müssen wir ja herausgreifen, um den Fall eines Mächtigen zu sehen, welcher Informationen hat.
Elfriede Jelinek hat ihrem Text ein paar Seiten hinzugefügt und deshalb darf die heutige Premiere in Frankfurt am Main sich auch Uraufführung nennen. Björn Heyer hat Elfriede Jelineks literarisches Werk in mehreren Büchern untersucht und Jelinek Theaterpremieren lässt er sich nicht entgehen. Schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Der ursprüngliche Titel Lärm, Blinde sehen ist jetzt ein bisschen länger. Die Autorin hat ein Was ich sagen wollte angehängt. Was musste die Jelinek unbedingt loswerden?
Naja, sie greift wie so oft in ihren Stücken ganz aktuelle politische Themen auf. Und als Österreicherin, die ja lange dort als Nestbeschmutzerin auch in Verruf geraten war, greift sie den Fall und den Aufstieg von Sebastian Kurz auf. Und das rahmt gewissermaßen dieses Stück, das wir, wie gesagt, ja auch von 2021 schon kennen, das sich mit ja einer ganzen Wortkaskade an Diskursen befasst, mit Pandemie, mit Pornografie, mit Geschlechterbeziehung, mit Kapitalismuskritik. Und Sebastian Kurz ist quasi der ironische Heilsbringer, der die Menschen segnen soll am Anfang und am Ende des Stücks.
Spannt Stefan Bachmann denn in seiner Inszenierung auch einen Bogen vom Superspreader-Event im Skiort Ischl zum Gelage des Odysseus und seiner Gefährten zur Zauberin Kirke, die die Männer in Schweine verwandelt, hin bis zu Fleischfabriken, wo sich Arbeiter massenhaft mit dem Virus infizieren, so wie Karin Bayer das bei der Uraufführung gemacht hat?
Ja, und zwar auf eine ganz urkomische, gallige Art und Weise. Stefan Bachmann gehört sicherlich zu den besten Jelinek-Interpreten, vielleicht neben Karin Bayer oder auch Nicolas Stehmann. Er hat seine Schauspieler und Schauspielerinnen tatsächlich in Schweinekostümen auftreten lassen, also ist ein erstes groteskes Element. Und um zu zeigen, dass irgendwie so ist ja auch der Text von Jelinek angelegt, dass alles mit allem zusammenhängt und dass es quasi kein außerhalb dieser Diskurse gibt, hat er eine Bühne gewählt, die eine Rondellform hat und diese ja Schweinefiguren, die im Grunde genommen alle austauschbar sind. Sie sagen zwar immer, sie sind was Besonderes, aber im Grunde genommen sind sie Teil der Vox Populi, die ja auch hier stark parodiert wird. Und diese Schweine laufen quasi gegen die Geschwindigkeit oder laufen damit. Und diese Bühne, die zeigt ja letztendlich, alles dreht sich im Kreis. Die Verschwörungstheorien um Corona drehen sich im Kreis. Die Wahrheiten und Scheinwahrheiten, die gebildet werden, die drehen sich im Kreis. Und in der Mitte der Bühne, das sehen wir gar nicht, ist quasi ein gigantisches schwarzes Loch. Da könnte man natürlich sagen, das ist irgendwie auch der Orkus, das ist der Hades, von dem diese ganzen Ischgl-Coronas Spreader irgendwie dann uns die Hölle reinbringen. Aber man kann auch sagen, das ist irgendwie diese verborgene Wahrheit, um die sich alles dreht. Deswegen kommt auch ganz oft so eine mystische, unklare Musik da rein. Das ganze Stück ist begleitet, hat man ja auch gehört im O-Ton, durch Live-Musik, es ist getaktet, es wird auch die Musikalität von Jelineks Sprache aufgegriffen. Und da sieht man, diese Figuren sind auch alle getaktet. Ja, sie können nicht ausbrechen aus ihrem, ja, im Grunde genommen kleinbürgerlichen Denken, in ihrem Denken, dass sie einfach nur runterschlucken und konsumieren vom Fernsehen. Und der eine sagt, wir sind in unseren Jogginggefängnissen seit der Pandemie. Und so ist auch dieses Stück. Sie laufen im Kreis, die Musik dreht sich im Kreis, es gibt kein Außerhalb.
Stefan Bachmann hat schon viele Jelinek-Stücke auf die Bühne gebracht, oft ziemlich bunt. Was für Bilder noch zieht er in Frankfurt auf?
Naja, also er greift ganz stark diese Bilder der Dekadenz auf. Ja, wir sehen die Schweine, wie sie Popcorn in sich reinstopfen, wie sie kopulieren auf der Bühne. Wir sehen eine, die dann aber wiederum, und das bringt dieses Changieren in dieser Inszenierung so wunderbar rüber, zwischen den Stimmungen, die dann auch tanzt in so einem Tütülkleid, ja. Und das Geniale ist doch, dass die Bilder auch bei Jelinek ganz stark eben angelegt sind. Die Stärke ihrer Stücke besteht ja darin, dass sie die Diskurse verfugt. Und da sagt zum Beispiel das eine Schwein in Bezug auf die Toten, die wir in Bergamo gesehen haben, ja, jetzt sind alle arbeitslos durch die Pandemie, aber dann können sie ja graben, weil jeder kann graben, dann können wir die Gräber graben und dann hat auch jeder wieder Arbeit. Ne? Also ein ganz starker Zynismus da drin. Und so ein Bild, das ganz oft in dieser Sprache vorkommt, ist der Mast. Der Mast als natürlich der Mast der Schweine, dann der Mast als das Phallus-Symbol. Es geht also immer wieder auch um Mann-Frau-Machtgefälle. Und natürlich, ja, es wird dadurch klar, die Unterdrückungsmechanismen, die erfassen sowohl die Tiere als auch die Menschen, die in diesen Schweinefabriken arbeiten. Das ist alles quasi dieselbe, wenn Sie so wollen, Grundlage in der Ausbeutung des Kapitalismus, an dem sich Jelinek so stark abarbeitet. Ja, also Bachmann, und das finde ich sehr wunderbar, er lässt auch der Sprache Raum. Also er ballert nicht alles mit Bildern zu, sondern er lässt die Sprache auch wirken, sowohl im Chorischen wie auch im Monolog.
Und ist es so, Herr Bayer, dass darüber auch die Weise, wie Jelinek Zusammenhänge rund um die Verbreitung des Virus, Verschwörungsnarrative und die Ausbeutung von Menschen knüpft, deutlicher wird?
Auf jeden Fall. Also es wird ja auf der Bühne gezeigt, wie sich solche Fake News eigentlich perpetuieren. Da werden ganz krude Zusammenhänge hergestellt, zum Beispiel über den Mast, der im einen Moment der Phallus ist, im einen Moment die Schweinemast, aber er ist auch im anderen Moment der Handymast. Und dann wird gesagt, die Handystrahlung, die wirkt auf uns ein. Und dann kommt Bill Gates dazu, der mit den Rothschilds irgendwie Zusammenhänge schmiedet und alle wollen nur Geld verdienen. Und in der Mitte, so heißt es, tanzen die Viren Polka. Also wir sehen eigentlich, wie diese Figuren, die alle irgendwie Teil eines ominösen Wir sind, sich permanent um diese Scheinwahrheiten irgendwie kreisen und immer weiter darin verlieren, immer weitere Anschlüsse finden. Und die eine Figur sagt, ich verstehe selbst nicht, was ich sage, aber ich weiß alles. Und das bringt eigentlich so wunderbar zum Ausdruck, ja, wie sich diese Gemengelage verbreitet und wie sozusagen eine permanente Wechselwirkung zwischen TV-Meldungen weitererzählt und sich im Grunde genommen auch wieder einfinden in die Verhältnisse, die sich eben immer wieder im Kreis drehen, wie das eben stattfindet. Und das ist, finde ich, eine fantastische Groteske, die daraus entstanden ist.
Und diese Groteske heißt Lärm, blinde sehen, was ich sagen wollte. Am Frankfurter Schauspiel hat Stefan Bachmann Elfriede Jelineks jüngsten Text inszeniert. Björn Heyer war unser Premierenkritiker. Besten Dank. Die nächsten Aufführungen finden am 23. und 29. Mai statt. Richard Siegel war lange Tänzer und 10 Jahre Mitglied der William Forsythe Company. Danach hat er ein eigenes Ensemble gegründet, das Ballet of Difference. Von München ist er damit im Herbst 2019 ans Schauspiel Köln gezogen. Siegel ist Choreograf, aber sein Werk lässt sich nicht von der Beschäftigung mit Lichtkunst und einem sehr speziellen Umgang mit elektronischer Musik trennen. Wir hören einen Sound, der heute Abend in Siegels neuester Choreografie eingesetzt wurde. Die elektronischen Klangstrecken, die Richard Seagal für seine jüngste Arbeit benutzt, hat der Musiker Alvar Noto komponiert. Notos Werk heißt Xerox Volume 2 und genauso auch das Tanzstück, dessen Premiere fand heute in Köln statt. Elisabeth Nehring hat es gesehen. Guten Abend.
Guten Abend.
Welche Bilder kreiert Seagal zu der an- und abschwellenden, manchmal leicht knisternden elektronischen Musik?
Ja, das sind Bilder und Choreografien voll exquisiter, aber auch ein bisschen rätselhafter Schönheit. Das hat viel mit der Musik zu tun, denn wir haben es gerade gehört, diese Musik von Alvar Noto hat gleichzeitig etwas Flächiges und ganz Detailreiches. Das heißt, unter oder über diesen Klangflächen gibt es ganz viele akustische Details zu entdecken. Und das gibt dieser eigentlich sehr formalistischen Choreografie eine Spannung, die sie sonst überhaupt nicht entwickeln würde. Das heißt, die Musik erst erzeugt so etwas wie eine Dramaturgie in dieser Abfolge an formalen Bewegungen und auch Posen, in denen die 12 Tänzerinnen und Tänzer zum Teil länger verharren. Und zu den Bildern, die entstehen, gehört aber auch eine wirklich atemberaubend effektvoll gestaltete Bühne, die hat auch Richard Seagal selber entwickelt, eigentlich mit einfachen Mitteln gestaltet, nämlich einem stahlgrau schimmernden Vorhang, der ist wahrscheinlich aus Seide oder etwas Ähnlichem. Und dieser Vorhang, der entfaltet ganz unterschiedliche Wirkungen. Er wird manchmal durch Windmaschinen aufgebläht und wirbelt durch die Luft und schimmert dabei. Da habe ich sehr an barocke Gemälde gedacht. Dann wieder fällt er ganz glatt nach unten und bildet eine opake, undurchlässige Wand. Oder er liegt am Boden, wird nur so ein bisschen aufgepustet, sodass eine fast nervöse Wirkung entsteht, fast bedrohlich. Also es ist wirklich ein Abend aus Musik, Bewegung, Licht und Stoff. Ein aus allen Künsten entwickelter Abend, von dem ich auf einer formalen Ebene gar nicht so sagen könnte, welche der Künste die dominante ist.
Xerox Volume 2 ist auch eine Auseinandersetzung mit der Kunstform des klassischen Tanzes. Welche Haltung entwickelt Richard Seagal zu ihr?
Ja, interessant war, dieses Mal war das Künstlergespräch nämlich nicht danach, sondern davor. Der Dramaturg und der Choreograf haben sich darüber unterhalten, womit sie sich im Vorfeld dieser Arbeit beschäftigt haben, nämlich mit der Befragung des Balletts, auch der Geschichte und der Entstehung des klassischen Tanzes aus der höfischen Kultur Frankreichs über die Ballets Russes bis zur Erneuerung des Balletts im 20. Jahrhundert. Das alles war Thema der Beschäftigung. Richard Seagal selber, Sie haben es gesagt, war Tänzer und Associated Artist bei William Forsythe, der ja selber ein Erneuerer des Balletts ist. Der wurde zwar jetzt hier heute nicht genannt, aber Richard Seagal selber kommt aus dieser Tradition der Erneuerung des Balletts. Und Sie haben auch darüber gesprochen, über die Frage, was funktioniert heute noch am Ballett und was nicht. Und was bedeutet diese Weitergabe des klassischen Tanzes von Generation zu Generation? Und wahrscheinlich hätte ich diese Choreografie anders angeschaut, wenn ich das Gespräch nicht gehört hätte. Das ist ja oft so, aber heute eben auch nochmal ganz besonders, weil mir trotzdem so viele Fragen offen bleiben und das Bewegungsvokabular und wie es eingesetzt wurde, wirklich für mich rätselhaft ist. Denn wir hatten nicht nur klassische Ballettbewegungen, die ja immer im strikten Raster folgen, sondern wir hatten unheimlich viele Auflösungen und Brüche fast in jeder Sequenz. Wir haben also die Tänzerinnen in unheimlich hohen dynamischen Wechseln erlebt. Blitzschnell wurden da Positionen eingenommen, lange gehalten, dann wieder weiter. Am Anfang gab es fast so ein bisschen den Eindruck eines Wettbewerbs. Das heißt, die Tänzer kommen, stellen sich in Position. Der Nächste kommt schon, dann gehen alle wieder ab. Also es war nicht overacted, aber es hatte schon ein bisschen was davon, so seinen Platz auf der Bühne zu erkämpfen, was ja auch wiederum etwas Symbolisches für das Ballett haben kann.
Gab es denn, Elisabeth Nehring, noch eine weitere thematische Ausrichtung?
Ja, es hat sich doch schon stark um all diese Fragen gedreht. Also ich glaube, einmal lädt dieser Abend natürlich zur individuellen Interpretation ein. Wir haben nach langen Passagen, wo es vor allen Dingen Soli gab, irgendwann auch Duette gesehen und diese Annäherung kann man natürlich auch als Versuche von Gemeinsamkeit deuten. Man kann sie aber auch einfach nur als weitere körperliche Übungen, weitere Varianten deuten des Austestens, wie weit ein Tänzer, eine Tänzerin körperlich gehen kann, aber auch, wie weit man vielleicht das klassische Vokabular dehnen kann. In diesem Eröffnungsgespräch hat Richard Seagal über kulturelle Identität gesprochen, die eben durch die Weitergabe von Techniken, in diesem Fall der klassischen Technik, entsteht. und auch den Werten dahinter. Also zum Beispiel der klassische Tanz ist in einer Zeit entstanden, in der koloniale und rassistische Denkmuster gesellschaftlich fest verankert waren. Das zeigt sich im Repertoire. Darüber wurde gesprochen. Aber nicht zum Beispiel, dass hier eine ganz zentrale Rolle spielt, wie man etwas weitergibt, gerade den klassischen Tanz. Und das ist ja gerade eine ganz große Diskussion. Die Formen und Arten des Lehren und Erlernens, die Arten, wie Kompanien geführt werden und aufgebaut sind mit steilen oder flachen Hierarchien, das alles, was der klassische Tanz auch mit dem Körper des Tänzers oder der Tänzerin macht. Und wenn ich mir diese Fragen vor Augen führe, dann muss ich sagen, hat sich das für mich im Stück nicht wirklich abgebildet. Das kann ich mir allenfalls vorstellen im Anbetracht der Choreografie.
Am Schauspiel Köln hatte das Tanzstück Xerox Volume 2 Premiere. Elisabeth Nehring hat uns ihre Eindrücke von der Aufführung des Ballet of Difference geschildert. Es war ein Abend, wie wir gehört haben, aus Bewegung, Stoff und Licht. Besten Dank für die Kritik.
Gerne.
Meine Arbeit ist ein Blick auf den Blick, sagt der Fotograf Thomas Florschütz. Er kommt aus Zwickau, zog Anfang der 80er Jahre nach Ostberlin, dann im Jahr vor dem Mauerfall nach Westberlin. Und dort fiel er auf durch die Weise, wie er den eigenen Körper betrachtete. Inzwischen befinden sich Thomas Florschütz Fotos in großen Museumssammlungen, auch in der des New Yorker MoMA. Das Berliner Haus am Waldsee eröffnet gerade eine große Einzelausstellung, die Arbeiten aus verschiedenen Werkgruppen unter dem Titel Überlagerungen verbindet. Mehr dazu von Simone Reber.
Ein erster Sonnenstrahl ist auf das Haus gegenüber gefallen, aber noch lässt die Eisschicht auf der Fensterscheibe die Fassade verschwimmen. Im nächsten Bild beginnt das Eis zu schmelzen. Durch die Schlieren des herabrinnenden Wassers ist jetzt das ganze Haus zu erkennen. Wenn aber die Augen auf die Scheibe fokussieren, sieht man nur das angetaute Eis. Für die Serie K52 hat der Fotograf Thomas Florschütz an einem Morgen die vereisten Scheiben seines Berliner Atelierfensters in der Kollwitzstraße 52 fotografiert. Für den Künstler ist die Serie programmatisch, denn sie zeigt,
wie sich der Blick dadurch öffnete nach draußen, aber immer war eben doch eine Folie dazwischen. Eine Folie, die sich verändert hat, aber die man metaphorisch natürlich auch immer ganz allgemein als Folie begreifen kann, die zwischen unserem Sehen, zwischen unserer Wahrnehmung von Welt und der Wirklichkeit selbst liegt.
Die Folie, der Filter, die persönliche Prägung, vielleicht auch die politische Propaganda, die Manipulation. Das ganze Gepäck, das die Augen mit sich herumtragen, kommt in dieser oszillierenden Ausstellung zum Vorschein. Überlagerungen, der Titel bezieht sich auf die verschiedenen Bild- und Zeitebenen. Und man muss schon genau hinschauen, um sich von diesem Vexierspiel nicht täuschen zu lassen. Im Erker hängt eine großformatige Aufnahme des entkernten Palastes der Republik aus dem Jahr 2006. Die Kamera schaut durch Reihen von angerosteten Stahlträgern bis zum Lichtpunkt am Ende des Gerippes. Wenn man aus der Ferne auf das Foto zusteuert, wirkt es, als öffne sich ein Fenster im Ausstellungsraum. Dabei ist das Fenster nur im Bild.
Diese Zentralperspektive ist natürlich auch eine Perspektive durch die Zeit,
sagt Thomas Florschütz.
Man hat natürlich Details, Attribute in dem Bild, auf die man anspielen könnte. Das sind natürlich diese ganz opak im Hintergrund lauernde Außenwelt, diese Folien preußischer Geschichte, Nazi-Herrschaft, DDR-Zeit, jetzt Bundesrepublik. Man sieht irgendwo noch eine Struktur, an der mal das Emblem der DDR hing. Also das sind alles Details, die auch was mitteilen können.
Dort, wo einst der Palast der Republik stand, präsentiert jetzt das Humboldt-Forum im neu errichteten Berliner Stadtschloss die Sammlung des Ethnologischen Museums. Florschütz hat den Auszug der Exponate aus ihrem damaligen Standort in Dahlem von 2016 bis 2021 dokumentiert.
Was natürlich spannend war dabei, war diese Übergangssituation, dieses zum Teil noch dastehende, zum Teil schon auch auf die Seite gestellte, wo man merkte, das ist nicht mehr an dem Platz, an dem es soll. Das ist quasi so zwischengeparkt. Und dann gibt es natürlich diese Lagersituation, die im Hintergrund ist, die eingerichtet wurde, um alle diese Objekte zwischenzulagern und dann auszuwählen, was kommt ins Humboldt-Forum und was nicht.
In einem Foto trennen Absperrgitter den Raum. Im Hintergrund stehen Lagerregale mit Folie verpackt. Davor liegen Harpunenspitzen in einer geöffneten Vitrine und warten auf ihre Reise. Elephant's Breath hat der Fotograf die Serie genannt, der Atem des Elefanten.
Ich fand das einen sehr schönen Titel, weil er natürlich auf der einen Seite was sehr Exotisches bezeichnet, auf der anderen Seite aber den Atem als etwas lebensgrundsätzlich, aber auch Verhauchendes, Vergängliches, also als ein ephemeres Element.
Thomas Florschütz hält das Ephemere fest, indem er den Blickwechsel provoziert. Mal wirken die Artefakte würdevoll aufgeladen, dann wieder verlieren sie kurz vor dem Verpacken ihre Aura. Und wo bleibt dabei die Wirklichkeit? Die Wirklichkeit, sagt Thomas Florschütz, gibt es zwar.
Wir sehen sie nur nie. Wir sind immer von sehr subjektiven Maßstäben abhängig. In dem, was wir sehen, in dem, wie wir was beurteilen.
Die Bilder von Thomas Florschütz eröffnen immer mehrere Möglichkeiten. Sie lehren Misstrauen gegenüber dem Foto als Dokument und sie nähren Zweifel an der eigenen Sichtweise. Denn eins bieten die Überlagerungen, Verspiegelungen, Verkantungen in dieser faszinierenden Ausstellung nicht: den totalen Durchblick.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Oliver Thoma für uns.
Bei einer feierlichen Gala im Münchner Prinzregententheater ist am Abend der Bayerische Filmpreis verliehen worden. Der Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten ging an Filmemacher Sönke Wortmann. Vergeben wurden Auszeichnungen in 12 Kategorien mit einer Dotierung von insgesamt 300.000 Euro. Den Produzentenpreis erhielten Fritjof Hohagen für den Film Nicht ganz koscher, eine göttliche Komödie, sowie Ufa und Konstantin für Leander Hausmanns Stasi-Komödie. Als beste Darsteller wurden Johanna Wukalek in Beckenrand Sheriff und Albrecht Schuch in Lieber Thomas ausgezeichnet. Den Preis für die beste Regie gewann Dominik Graf mit Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Der Drehbuchpreis wurde Maria Schrader und Jan Schomburg für Ich bin dein Mensch zuerkannt. Das Land Brandenburg legt einen Sonderhilfsfonds in Höhe von 120.000 Euro für Künstlerinnen und Künstler auf, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Damit sollen künstlerische Arbeitsmöglichkeiten von ukrainischen Kulturschaffenden in Brandenburg gefördert werden. Kulturministerin Schüle betonte die Solidarität ihres Bundeslands mit den Geflüchteten. Mit dem Geld aus dem Sonderfonds können brandenburgische Kultureinrichtungen unterstützende Formate einrichten, etwa Gastspiele, Residenzprogramme oder kulturelle Bildungsangebote. Der russische Rockmusiker Juri Schewtschuk muss sich wegen der Diskreditierung der russischen Armee vor Gericht verantworten. Bei einem Konzert habe er die Offensive gegen die Ukraine und Präsident Putin verurteilt, teilte die Justiz in Ufa mit. Der 65-jährige Sänger lebt in St. Petersburg. Laut einem online verbreiteten Video sagte er vor seinem Publikum in Ufa unter anderem, die Jugend der Ukraine und Russlands sterbe wegen der napoleonischen Pläne unseres Cäsars. Schewtschuk droht in diesem Fall eine Geldstrafe, bei Wiederholung allerdings bis zu 5 Jahre Haft. Mit seiner in der ehemaligen Sowjetunion sehr bekannten Rockband DDT prangerte Schewtschuk im Laufe der Jahre wiederholt den Einfluss von Putin an und stellte ihn 2010 sogar bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen zur Rede. Die Schriftstellerin Nora Gomringer ist mit dem Else-Lasker Schüler Lyrikpreis geehrt worden. Die im saarländischen Neunkirchen geborene und heute in Bamberg lebende Autorin erhielt die mit 3.000 Euro dotierte Auszeichnung bei einem Festakt in Wuppertal, wie die Else-Lasker Schülergesellschaft mitteilte. Die Dichterin veröffentlicht seit dem Jahr 2000 vor allem Lyrik und Prosa. Zeitweise war sie auch in der Poetry-Slam-Szene aktiv. Die 42-Jährige erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2015 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Ähnlich wie die Namensgeberin des Else-Lasker Schülerpreises sei Gomringer auch als Performerin erfolgreich und als Filmemacherin gefragt, heißt es in der Preisbegründung. Für beide Künstlerinnen gelte, dass Leben und Schreiben untrennbar miteinander verbunden seien. Das Bayerische Nationalmuseum spricht von einer spektakulären Entdeckung. Es habe eine Frauenbüste aus Marmor aus der eigenen Skulpturensammlung einem berühmten Renaissance-Bildhauer neu zuschreiben können, teilte das Museum mit. Demnach käme nur der Italiener Simone Bianco als Schöpfer in Frage. Bianco war von 1512 bis 1553 in Venedig tätig. Von ihm sind ein Dutzend Bildwerke bekannt, unter anderem im Pariser Louvre, im Kunsthistorischen Museum in Wien und im Berliner Bode-Museum. Das Bayerische Nationalmuseum hat das Meisterwerk nun gereinigt und restauriert und wird es neu präsentieren.
Rammstein steht für neue deutsche Härte. Die Red Bull Arena in Leipzig ist gerade groß genug für die bekannteste deutsche Rockband Deutschlands. Eine Woche dauert der Aufbau der Stadionbühne. 60 LKW transportierten eine gigantische Stahlkonstruktion quer durch Europa. Und die passt zum brachialen Sound, den Rammstein auch auf dem neuen Album Zeit wieder liefert. Schönheitsoperation Narbenschmerzen. Zickzack ist ein Titel vom neuen Rammstein-Album Zeit, mit dem die Band auf eine Stadiontour geht. Leipzig ist die erste Tourstation in Deutschland. Für weite Teile des Landes wurden heute Unwetterwarnungen ausgegeben. Auch in Leipzig ist mit Hagel und Starkregen gerechnet worden. Hoffentlich waren die 40.000 Fans, die Karten für das Konzert hatten, vorbereitet. Unser Musikkritiker Christoph Möller hat das Rammstein-Konzert besucht. Guten Abend.
Guten Abend.
Das Konzert musste ja zwischendurch wegen eines Gewitters unterbrochen werden. Ist es komplett ins Wasser gefallen oder doch nicht?
Ja, es sah fast so aus, als würde es ins Wasser fallen. Man sah schon am Anfang des Konzertabends so dunkle Gewitterwolken aufziehen. Es blitzte und donnerte, wobei man bei dem Donner dann stellenweise auch nicht wusste, ist das jetzt das Wetter oder sind das die Effekte und die Pyrotechnik von Rammstein? Das hatte alles so etwas Wagnerisches wie gemalt, als hätte die Band wirklich selbst die Götterdämmerung eingeleitet. Das passte sehr gut, aber dann wurde es tatsächlich ernst, denn dann hat es stark angefangen zu regnen. Till Lindemann hatte gerade beim Stück Puppe noch einen riesigen Kinderwagen verbrannt, also völlig makaber, und dann fing es eben an zu regnen. Die Fans mussten den Innenraum verlassen, die Stimmung war angespannt, so richtig war nicht klar, geht es jetzt weiter oder nicht. Das hat eine halbe Stunde gedauert, aber dann ging es weiter, gefühlt noch lauter als vorher, mit Feuer, Gitarren auf Anschlag und einer Show, die es so in Deutschland nirgendwo anders gibt.
Klar, diese Konzerte sind großes Theater, zumal im Stadion. Was hat die Band heute Abend aufgeboten?
Ja, also man muss sich das wirklich vorstellen, dass da große Türme in diesem Stadion stehen, aus denen einfach ständig Feuer speit. Es gibt Explosionen. Gleich zu Beginn wird es richtig laut und auch am Ende, also das ist so ein Maximalismus, den die Band da aufführt. Und da hat man schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, finde ich, auch so mit dem Krieg, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Hintergrund. Rammstein stehen ja für so eine martialische Militärästhetik, die hat man auch heute Abend gesehen und die hat doch aktuell echt einen Beigeschmack, finde ich. Vielleicht sorgt auch dafür die Bühne, weil die erinnert mich irgendwie so an dieses Stahlwerk, in dieses Azovstal-Stahlwerk in Mariupol. Die ist wirklich unglaublich hässlich, ein gigantischer Stahlkoloss, breit wie ein Fußballfeld, ein 40 Meter hoher Turm ist da zu sehen. Und als am Anfang dann da so Rauch aufstieg, so brauner Rauch, tja, da dachte ich, diese Bilder ähneln sich schon stark. Da sind natürlich zwei Ereignisse, die nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist Krieg, das andere wohl Kunst. Aber das ist natürlich auch Kunst, die Kapital schlägt aus diesen ja, dunklen Kapiteln der Geschichte.
Zum Titelsong des neuen Albums Zeit gibt es auch ein Video. Man sieht Kinder, die zu Soldaten werden. Die Uniformen erinnern an Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Kann man erkennen, wo die Band politisch eigentlich steht?
Ja, also es bleibt immer uneindeutig bei Rammstein und ich glaube, das ist das, was auch die Band dann irgendwie doch interessant macht. Aber vielleicht zwei Ereignisse, die das ganz gut beschreiben, dass man immer nicht so recht weiß, ist, dass Till Lindemann, der Sänger, der hat im September noch auf einem Militärmusikfestival auf dem Roten Platz in Moskau gespielt und ein paar Wochen später, als es dann zum Krieg kam, hat er Kunst, die er auch malt, versteigert und die Erlöse an die Ukraine gespendet. Man weiß nicht so recht, auch dieses Konzert, wie geht man mit diesem Maximalismus um? Ich würde schon allen letztlich empfehlen, Rammstein mal live zu sehen, weil man lernt viel über sich und den eigenen Musikgeschmack.
Auf der neuen Platte geht es wieder um dicke Titten oder Sex ohne Kondom. Man sollte ja meinen, dass diese vulgäre Sprache im Jahr 2022 irgendwie längst ausgedient hat. Auf mich wirkt das peinlich, irgendwie zu dumm, um zu provozieren. Warum kommt Rammstein davon nicht weg?
Tja, ich glaube, Sex sells immer noch, auch im Jahr 2022. Offensichtlich, wenn nämlich wie heute Abend 40.000 Fans im Chor singen, Schnaps im Kopf, du holde Braut, steck Bratwurst in dein Sauerkraut. Das ist natürlich textlich unterirdisch, das Frauenbild ist reaktionär. Und dann sieht man eben auch immer diese seltsamen Machtspielchen auf der Bühne. Der Keyboarder Flake, der wurde wie immer mit einem riesigen Flammenwerfer in einem Kessel gebraten. Gegen Ende des Konzerts sitzt Till Lindemann auf einem riesigen Rohr, aus dem weißer Schaum spritzt. Das soll natürlich einen ejakulierenden Penis darstellen. Das Stück dazu heißt Pussy. Also das ist wirklich von gestern. Und Rammstein zeigen aber eben trotzdem, und weil das auch dann so viele Leute interessiert, ja, dass Männer und diese patriarchalen Energien die Gegenwart dann doch immer noch sehr stark prägen, auch im Pop.
Also die Fans hat's begeistert, ja?
Ja, also ich persönlich bin noch körperlich völlig mitgenommen, weil es auch einfach unfassbar laut war, das Konzert. Mir hat es tatsächlich irgendwie auch gefallen. Alle haben die Texte mitgesungen, die sind ja auch nicht sonderlich schwierig mitzusingen. Also ein abscheulich großartiges Popspektakel, das offensichtlich auch in seiner ständigen Gleichförmigkeit immer noch einen großen Teil dieser Gesellschaft anspricht.
Rammstein sind bis Anfang August auf Tour. Christoph Möller hat das erste von zwei Konzerten in Leipzig gehört. Morgen tritt die Band dort noch einmal auf in der Red Bull Arena. Dann spielt sie in Klagenfurt, Berlin, Stuttgart und Hamburg. Schönen Dank für die Kritik. Uferpromenaden für alle Spazierenden offen zu halten, immer und ausnahmslos, das sollte die Regel sein. Und warum sollten Dachterrassen öffentlicher Gebäude nur einem kleinen Kreis vorbehalten sein? Schließlich werden die Gebäude von allen bezahlt. In Prag soll eine neue Moldau-Philharmonie gebaut werden. Bis die Prager und andere StadtbesucherInnen die Aussicht vom Dach der Philharmonie genießen können, vergehen noch gut 10 Jahre, aber die Perspektive ist schön. Näheres zu den Plänen und zum Gewinner des Architekturwettbewerbs für das Konzertgebäude von Kilian Kirchgesner.
Der dänische Architekt Bjarke Ingels hat mit seinem Entwurf die Jury überzeugt. So wie er die Moldau-Philharmonie gezeichnet hat, so soll sie umgesetzt werden. Er habe sich von Betsy Smetanas Symphonie Die Moldau inspirieren lassen, wenn das Gebäude schon direkt neben dem Wasser entstehen soll, sagte Ingels in Prag.
That's sort of,
Die Symphonie drückt die Reise des Wassers aus, von der Quelle im Böhmerwald durch Berge und Täler bis in die Stadt. Als wir das Grundstück zum ersten Mal gesehen haben, dachten wir, es muss doch möglich sein, diesen Weg nachzuvollziehen. Wir wollten ein architektonisches Äquivalent schaffen zu Betsy Smetanas Symphonie. Ein Gebäude wird es, das sich wie geschichtet über der Moldau erhebt. Einzelne Etagen, die ineinander fließen und verbunden sind von riesigen Außenterrassen, über die Besucher bis hinauf auf das Dach des Gebäudes wandeln können wie auf einen Aussichtsturm. Eine Architektur, die Assoziationen erzeuge, urteilt Josef Pleskott, Architekt und Mitglied der Kommission, die den Siegerentwurf gekürt hat.
Pschatelski.
Ich würde sagen, freundschaftlich, demokratisch, den Menschen zugewandt. Keine Fassade ist undurchschaubar, alle sind transparent. Sehr schön bilden sie den öffentlichen Raum. Das Gebäude reagiert auf alle Impulse von der Moldau bis zum Stadtpanorama. Es ist ein schönes, vertikales Gesellschaftshaus. Seit Jahrzehnten schon wird in Prag über die künftige Moldau-Philharmonie gestritten. Darüber, ob ein neuer Konzertsaal überhaupt nötig sei, ob moderne Architektur in die historische Stadt passe und wie genau das Gebäude aussehen solle. Der Standort direkt an der Moldau ist zwar symbolträchtig, aber er liegt auch an einem Verkehrsknotenpunkt, am Fuße einer 4-spurigen Brücke über die Moldau. Bislang ist dort Brachland, ein wenig attraktives Eck der Stadt. Das soll sich durch die Philharmonie ändern, so wünscht man sich in Prag, einen neuen Anziehungspunkt schaffen und die ganze Umgebung würdiger gestalten. Das könne dank des Neubauprojekts gelingen, sagt Oberbürgermeister Zdeněk Hřib. Und vor allem, die Moldau-Philharmonie könne zu einem ikonischen Gebäude werden. Es ist ein neues Element, das das Bestehende ergänzt. Prag braucht moderne Architektur. Wir sind ein Beispiel dafür, wie sich eine Stadt über die Jahrhunderte entwickelt. Alles, was gebaut wurde, ob in der Renaissance, im Barock oder im Jugendstil, war zu seiner Zeit modern. Jetzt ist es an uns, das in aller Demut mit etwas zu ergänzen, was der Ausdruck unserer Zeit ist. Jetzt, nach dem Architekturwettbewerb, beginnen in Prag die Feinheiten des Planungs- und Genehmigungsprozesses. Auch Optimisten schätzen, dass die ersten Töne in der neuen Moldau-Philharmonie in frühestens 10 Jahren erklingen werden.
Kilian Kirchessner berichtete aus Prag. Was in den Kulturseiten vom Samstag verhandelt wird, das weiß Lotta Weden.
Warum, fragt Marco Stahlhut in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, schweigt das Künstlerkollektiv Juan Grupa über das Papua-Problem? Jetzt, wo das Kollektiv mit der Documenta 15 doch gerade eine der größten Bühnen der Kunstwelt bespielt. Papua, so Stahlhut, sei das größte schwelende Problem Indonesiens. Die Menschen in dieser östlichsten Provinz des Landes seien ethnische Melanesier. Ihre Haut sei dunkler und ihr Haar kraus, anders als beim Rest der Landesbevölkerung. Das Problem, so Stahlhut, jeder, der sich einmal mit Papuas unterhalten hat, weiß, mit welchem Rassismus sie zu kämpfen haben. In den Schulen werden sie von Lehrern als Primitive abgetan, die es nie zu etwas bringen würden. In den Universitäten, auf die sowieso nur die allerwenigsten gelangen, werden sie ausgegrenzt. Indonesier halten sich in Sammeltaxis und Bussen demonstrativ die Nase zu, wenn sie Papuas begegnen, als würden diese bestialisch stinken. Erst im März, schreibt Stahlhut, hätten UN-Vertreter in eindringlichen Worten vor schockierenden Verstößen gegen die Menschenrechte in Papua gewarnt, darunter Folter, Verschleppung und Vertreibung. Kein Wort zu alledem von Juan Grupa, beschwert sich Stahlhut. Juan Grupa geriere sich als politisch wache Dokumentamacher, zu Problemen in der Heimat aber schwiegen sie. Schwere Vorwürfe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, betretenes Schweigen dagegen im Berliner Tagesspiegel. Andreas Busche schreibt über die Filmfestspiele in Cannes, die in diesen Tagen mit Bildern aus einem realen Krieg konkurrieren müssen, Bildern etwa aus dem Film Mariupolis II des litauischen Regisseurs Mantas Kvedaravičius. Sein 4. und letzter Film. Kvedaravičius wurde während der Dreharbeiten in der ukrainischen Hafenstadt Anfang April mutmaßlich von russischen Soldaten erschossen. Mariupolis II, fertiggestellt von seiner ukrainischen Partnerin Hanna Bilobrova, wenige Tage vor Festivalbeginn, zeigt keine Kampfhandlungen. Er richtet seinen Blick auf die Opfer der Kämpfe. Zivilisten, alte Männer, Frauen und Kinder. Im Keller suchen sie Schutz vor den Granaten, im Hof kochen sie ihre Mahlzeiten. Wenn das Schießen aufhört, ziehen einige von ihnen los, um die Ruinen nach brauchbaren Gegenständen abzusuchen und zerren dabei notfalls auch Leichen beiseite. Oft ist es still, aber nie lange genug, um die Unruhe zu vertreiben, die von den vorgehenden Artillerieeinschlägen oder Gewehrsalven herrührt. Dabei sind die Abende klar, die Sonnenuntergänge prächtig, tagsüber liegt schon der Frühling in der Luft. Die Vögel singen und Mariupol stirbt. Es fällt schwer, Mariupolis II als Dokumentarfilm zu bezeichnen, schreibt Andreas Kilb in der FAZ. Dafür sind seine Schnittfolgen zu ungeformt, seine Szenenwechsel zu plötzlich, seine Einstellungen zu monoton. Eher müsste man von einer Flaschenpost reden, die die Welt aus der untergegangenen Stadt an der Schwarzmeerküste erreicht. Daher sei es auch sinnlos, die Bilder von Kvedaravičius nach filmkritischen Maßstäben beurteilen zu wollen. Der Film ist gelungen, weil es ihn gibt. Ein wenig Hoffnung verbreitet nur die Süddeutsche, obwohl oder gerade weil das Thema auch hier die Ukraine ist. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder erklärt in einem lesenswerten Interview: Wenn wir Europa als einen postimperialen Raum begreifen und nicht als eine Ansammlung von Nationalstaaten, wird vieles klarer. Was genau da klarer wird, fragt Sonja Zekri. Snyder: Russland holt gerade eine Entwicklung nach, die die anderen Staaten bereits vollzogen haben und deshalb muss es den Krieg verlieren. Siehe Vietnam gegen die USA oder Algerien gegen Frankreich. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hätten die kleinen Staaten stets die großen geschlagen. Aber, fragt Sonja Zekri, wenn Russland diesen Krieg verlieren muss, was würde eine Niederlage bedeuten? Snyder: Die meisten Länder haben sich erst nach der Niederlage in einem imperialen Krieg der Demokratie zugewandt, auch Deutschland.
Soweit Lotta Weden nach der Lektüre der Feuilletons vom 21. Mai. Und das war Fazit. Mit Sigurd Brinkmann ein gutes Wochenende wünsche ich.